Johannes 10, 1 bis 21, wo Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, was er ihnen sagte. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstört die Schafe. Der Mietling flieht, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch diese muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder zurücknehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es freiwillig. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Wegen dieser Worte entstand wieder eine Zwietracht unter den Juden. Viele von ihnen, unter ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr ihm zu? Die anderen sagten, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann ein Dämon etwa die Augen der Blinden öffnen? Soweit Gottes Wort. Lasst uns nochmal miteinander singen. Sehr gut zu der Bibelstelle, die wir eben gelesen haben, zumindest zu diesem Ende, das, von dem wir eben gehört haben in Vers 21, kann etwa ein Dämon Blinde sehend machen? Das fragen einige hier, nachdem sie Jesu Worte hier natürlich gehört haben und darüber diskutiert haben. In anderen Worten fragen sie, würde denn ein Dämon so etwas Gutes machen, wie Jesus das macht? Nämlich einen Blinden heilen. Und das sagen sie jetzt nicht nur so als hergenommenes oder hervorgebrachtes Beispiel, sondern sie machen das in Anspielung auf Kapitel 9. Wenn man das nachliest zuvor in Kapitel 9, da heilt Jesus einen, der als Blinder geboren wurde. Jesus macht dieses Gute, würde ein Dämon das denn tun? Jesus macht Blinde sehend, während viele, und das ist immer wieder auch ein Thema in den Evangelien, die sehen können, körperlich sehen können, geistlich nicht das wahrnehmen, was Jesus eigentlich sagen möchte, vermitteln möchte, wo er die Menschen erreichen möchte. Wer vorhin da war, das ist vielleicht jetzt auch eine meiner letzten Verbindungen zur Jahresversammlung, aber der hat gehört, dass ich selber kürzlich eine Situation hatte, wo ich Schafe gesehen habe, die relativ nah waren an einem Stadtteil, und denen ging es dort richtig gut, die waren richtig gut versorgt. Und ich fand das so spannend, weil ich gerade über diesen Text hier nachdenken musste, in diesem Moment, wo ich das gesehen habe, wo ich gemerkt habe, Jesus macht mir damit auch irgendwie deutlich, ja, so versorge ich meine Herde, so geht es ihnen gut. Von daher kam mir dieser Text jetzt auch für die Predigt in den Sinn. Ein Text, in dem Jesus ja von Schafen spricht. Schafen und dann Hirten von einer Herde. Das macht er nicht ganz zufällig. Wer sich jetzt noch wundert vielleicht oder ein sehr gutes Gedächtnis hat, der denkt sich, hat der Dennis nicht mal über diesen Text hier schon gepredigt? Und ich muss ganz ehrlich nachdenken, als mich die Stelle in den Sinn kam, habe ich gedacht, darüber hast du doch schon mal gepredigt. Stimmt nicht ganz, die Verse 22 bis dann zum Ende hin oder bis 30, die haben wir schon mal behandelt. Von daher sind manche Worte jetzt vielleicht nur noch mal eine Erinnerung oder Wiederholung, weil natürlich das Setting, also die Zusammenhänge hier, der Kontext derselbe ist, wie es dann in den Versen ab Vers 22 der Fall ist, wo es heißt, dass gerade das Fest der Tempelweihe in Jerusalem stattfand. Und von daher spricht Jesus nicht ganz zufällig von Schafen. Dieses Fest der Tempelweihe, auch Hanukkah genannt, das erinnerte die Israeliten immer wieder und erinnert sie immer noch an die Makkabäer-Aufstände von ungefähr ein bisschen mehr als 150 Jahre vor Christus. Was passierte da bei diesen Makkabäer-Aufständen? Das war eine familiäre Gruppe, die letzten Endes Israel für eine gewisse Zeit von der griechischen Fremdherrschaft befreien konnte. Das wissen wir, Israel hat eine lange Geschichte immer wieder auch von fremden Herrschern. Und das wurde da gefeiert, bei diesem Fest der Tempelweihe, dass sie sich da befreien konnten. Bei dieser Fremdherrschaft ging es unter anderem auch darum, oder das hatte auch damit zu tun, dass diese Fremden jeweils ja auch nur an die Macht kommen konnten, wenn manche Israeliten das erlaubten. Also wenn es Korruption gab, Priester, die sich manipulieren ließen, die sich selbst vielleicht bereichern wollten, die dann die jeweils fremde Herrschaft, wie zum Beispiel die Griechen, unterstützen wollten. Korruption, Manipulation, Selbstbereicherung. Das heißt, dieses Fest, das erinnerte immer wieder auch daran und gab immer wieder diese Frage mit auf den Weg, immer wieder auch die eigene Leitung, die eigenen Führer sozusagen zu hinterfragen, immer wieder draufzuschauen, weil diese eben auch immer wieder versagt hatten. Das war nichts Neues in der Geschichte Israels. Wir lesen zum Beispiel in Hesekiel 34 in den Versen 4 bis 5 folgende Sätze. Da heißt es, das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Wir wissen das. Jesus, der richtete seine Worte immer wieder auch an die aktuelle geistliche Führung in Israel und hinterfragte dabei ja gar nicht immer so die Frömmigkeit oder die Hingabe, insbesondere auch der Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern immer wieder ihre Motive. Was wollten sie damit denn letzten Endes erreichen? Dass sie selbst gut dastehen oder dass anderen Menschen auch mit Barmherzigkeit begegnet wird? Es fehlte immer wieder. Ging es nur um die Regeln oder wurde auch die Güte Gottes mit einbezogen? Und von daher passt das alles hier sehr, sehr gut zusammen. Diese geschichtlichen Hintergründe der Aufstände und der korrupten Leiter und Führer Israels auf der einen Seite, das Fest, wo sich daran erinnert wird und man immer wieder auch sagt, ja, da müssen wir immer mal wieder draufschauen, und dann diese Worte Jesu zu Schafe, die möglicherweise sich verirren können, zu einer Herde und auch zu guten und schlechten Hirten oder Leitern. Wenn ich heutzutage mit Menschen rede, dann fällt mir das auch grundsätzlich immer wieder auf, dass sie das kennen. Von ihren Arbeitsplätzen oder auch in Familien, in verschiedenen Institutionen, in Vereinen, selbst in Kirchen und in Gemeinden, da gibt es Leiter, die versagen, da gibt es Leiter, die Fehler machen, die vielleicht sogar korrupt sind, die manchmal bewusst manipulieren, vielleicht auch manchmal unbewusst und die auch häufig unbarmherzig sind. Und das ist überhaupt, das versteht mich da nicht falsch, das ist keine Generalkritik an irgendjemanden bestimmten. Es gibt ja auch dabei so viele gute Leiter, sondern das ist erstmal nur eine Beobachtung aus den Gesprächen mit Menschen und der Erfahrung, die wir sicherlich auch immer mal wieder machen oder feststellen müssen in der Gesellschaft oder in unserem Umfeld. Wir kennen das. Das ist erstmal die Erkenntnis an dieser Stelle. Und dagegen muss manchmal vorgegangen oder so wie Jesus das hier macht, auch gewarnt werden, wer nicht selbst der Hirte ist und sich dennoch in irgendeiner Weise an die Schafe macht, um sich daran zu bereichern, der ist ein Dieb, der ist ein Räuber. Diese Warnung gilt, und auf der anderen Seite ist das, was Jesus hier sagt, auch erstmal eine Beruhigung für uns, weil er damit sagt, ihm ist das Problem bekannt. Das ist nichts Neues. Das sehen wir in der Bibel, wir haben die Beispiele schon erwähnt, immer wieder, dass schlechte Leitung genauso vorkam, wie das heute der Fall ist. Daran hat sich nichts geändert. Das ist nichts, was uns zusätzlich Angst machen muss als eine neue Entwicklung. Das gibt es immer wieder. Und was man dann, was daraus folgt, kann natürlich manchmal gefährlich sein, manchmal vielleicht auch weniger gefährlich. Die Frage ist für uns, was bedeutet das für diejenigen, vermutlich gerade auch unter uns, die sagen, wir sehnen uns aber nach so einem so richtig guten Leiter, nach einem richtig guten Hirten, jemanden, der ihnen in dieser chaotischen, in dieser gefährlichen und auch häufig so hilflosen Welt Orientierung und Leitung geben kann. Und dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, der ist natürlich sehr lang, von daher greife ich nur mal vier verschiedene Aspekte hier raus, die mir wichtig geworden sind und verknüpfe einiges von den Versen, die Jesus hier nennt. Vier Punkte, die mir wichtig geworden sind an dieser Stelle. Zum einen wird deutlich, dass Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist. Das ist ziemlich zentral hier in den Versen verankert, das fällt nicht schwer, das hier herauszulesen, das erinnert uns ans Alte Testament, wo wir hören, dass der Herr mein Hirte ist. Das ist das, was wir auch immer wieder kennen. Das waren die Gedanken, die ich im Kopf hatte, als ich selber diese Schafe sah. Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist. Das ist wohlgemerkt kein romantisches Bild jetzt einfach. Das Bild von dem starken Mann mit dem lieben Lamm auf den Schultern, das man vielleicht in manchen Zeichnungen so sieht, sondern es ist das Bild eines Hirten, der am Tor zum Schafstall steht und der mit Stecken und mit Stab wilde Tiere und andere Angreifer, Diebe, Räuber abwehren möchte. Ein schlechter Hirte in unserem Text hier bei Luther heißt der Mietling. Ein schlechter Hirte, der diese Aufgabe vor allem aus finanziellen Gründen übernommen hat, weil er das jetzt halt, das ist halt sein Job, seine Aufgabe. Das macht er halt, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Also jemand, dem die Schafe auch nicht so wirklich wichtig sind, der wird sein eigenes Leben retten wollen und wegrennen, wenn es dann in irgendeiner Form einen Angriff gibt und irgendwas im Weg steht. Die Schafe sind ihm dann egal. Und was Jesus deutlich macht, ist, ich bin bereit, in diesem Kampf mein Leben zu verlieren. Das bin ich bereit zu investieren. Dieser gute Hirte bin ich. Und es ist auch keine Überraschung für uns jedenfalls zu wissen, das tut er letzten Endes auch am Kreuz. Seine Göttlichkeit hat er schon aufgegeben, all das, was er hatte an Privilegien als Sohn Gottes. Er kam in diese Welt und dann verliert er auch noch sein menschliches Leben, das er da bekommen hat. Ihm geht es darum, dass die Schafe leben, dass diese Schafe beschützt sind. Und alles, was sich zwischen sie und zwischen Jesus stellen möchte, das wird er abwehren, auch wenn es ihn sein Leben kostet. Dazu ist Jesus bereit. Das sind wir ihm wert. Und wenn wir über uns als Gemeinde, als Schafe in der Herde Christi nachdenken, dann gilt uns erstmal genau diese Zusage. Jesu Liebe zu dir, zu uns, die ist so groß, dass er dafür alles gibt, was er hat. Ohne Vorbehalte. Wem immer mal wieder der Gedanke in den Kopf kommt, dass er nichts wert sei, dass er auch schon länger nichts von Jesus gehört hat, Jesus ihn vielleicht im Stich gelassen hat, dem gilt genau diese Zusage, Es ist Jesu höchste Priorität als Hirte, als guter Hirte, dass es den Schafen gut geht und dass sie sicher sind. Keine Vorleistung. Uns darf es aber nicht gut gehen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich selbst, als ich noch ein Teenager war, da hatte ich mal so eine Einstellung, dass ich ganz viel für Jesus schaffen muss und dass ich niemals, oder dass Dinge, die mir Freude machen, dass die nicht gut sind, dass die nicht erlaubt sind. Und natürlich sage ich nicht, dass alles gut für uns ist, was manchen Menschen vielleicht Spaß macht. Aber diese Einstellung, die ich damals hatte, geht komplett an dem vorbei, was wir hier lesen, dass Jesus der gute Hirte ist, der sicherstellen möchte, dass seine Schafe versorgt sind, dass es ihnen gut geht, dass sie sicher sind. Jesus gibt sich freiwillig hin. Das ist die erste Sache, die uns hier auffällt. Jesus ist der gute Hirte und zudem ist er bereit, dass er sogar sein Leben hingibt. Schafe zu weiden, das hat in Israel gar nicht so viel mit dem zu tun, was wir hier vielleicht kennen, wenn wir die A66 langfahren und dann auf den Seiten Wälder und Wiesen sehen und vielleicht manchmal auch die eine oder andere Schafherde auf diesen Wegen an manchen Stellen. Es hat damit nicht so viel zu tun. Israelische Landschaft bedeutet vor allem Wüste mit, insbesondere in der Regenzeit, manchmal auch überraschenden Oasen an unterschiedlichen Stellen. Ein wirklich guter Hirte, der weiß, wo er diese Orte finden kann. Und das heißt, er weiß vor allem auch, wie er während des Tages in der Wüste mit den Oasen seine Herde schützen kann vor den verschiedenen Angreifern, die es geben kann. Und nachts bedeutet das, dass er sie in den sicheren Schafstall führen kann und weiß, wo der ist und dort auch sicher haben kann. Und das ist in etwa die Idee, die dahinter steckt, wenn Jesus in diesem Abschnitt nicht nur sagt, dass er der gute Hirte ist, sondern sich plötzlich auch noch mit der Tür des Schafstalls identifiziert. Also wenn er sagt, dass er die Tür ist. Eine Tür, das bedeutet die Möglichkeit, zum einen etwas abzugrenzen, also etwas abzuschließen, und wir kennen das vor allem in unserer deutschen Kultur, wenn man das mal vergleicht mit anderen, wir schließen gerne die Türen, auch zu unserem Wohnzimmer zum Beispiel, weil wir uns dann da sicher fühlen, weil es dann wohlig warm ist, weil es dann schön und gemütlich ist. Das machen wir einfach gerne. Eine Tür abzuschließen, abgrenzen zu können, das bedeutet Sicherheit. Und gleichzeitig bedeutet es auch oder beinhaltet es auch die Möglichkeit natürlich, diese Tür zu öffnen, sich zu öffnen. Es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit, dass man hineingehen kann. Das gibt also Sicherheit und man kann Schutz finden. Und es gibt den Ausgang, dass man hinausgehen kann, dass man saftige Wiesen finden kann. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus ermöglicht das alles, diese Sicherheit, diesen Schutz, Rettung, volles Leben. Und das erinnert uns an Jesu Aussage nur einige Kapitel später, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Er ist derjenige, durch den es Leben und Rettung gibt. Er ist der Weg, die eine Tür, die Wahrheit. Wir müssen uns als Einzelne immer wieder die Frage stellen, wodurch wollen wir hindurchgehen? Durch welche Strapazen vielleicht auch? Durch welche Türen, auf welchen Wegen, damit wir Schutz finden? Häufig rennen wir herum und suchen an allen möglichen Ecken Schutz, und manches kann sicherlich auch etwas Sicherheit bieten. Aber wodurch gehen wir wirklich, um Leben zu finden, volles Leben zu finden? Wir lesen hier, dass beides etwas eigentlich mit Jesus zu tun haben müsste. Und ihm immer wieder aufzusuchen, ihn als die Tür, auch, sage ich mal, als die Brille zu nehmen, durch die wir diese Welt betrachten. Das führt auf Dauer zu Schutz und zu Leben. Und es ist klar, wer Jesus Christus als die Tür nimmt, der weiß, dass er Rettung haben darf. Für uns als Gemeinde stellt sich die Frage, oder stellt sich erstmal die Beobachtung, was auch immer passiert, Jesus verspricht seiner Herde Sicherheit, wenn er die Tür ist. Was dürfen wir wissen? Die Frage ist natürlich immer wieder, ob wir als Herde die Tür vielleicht auch manchmal gerne blockieren, so von innen. Oder ob wir Menschen immer wieder dazu ermuntern, auch durch diese Tür hindurchzugehen. Und gleichzeitig lassen wir uns von Jesus auch nach draußen führen, durch diese Tür, um dort wiederum Leben zu finden. Als Gemeinde, da sind wir ja auch nicht nur auf dieses Gebäude hier beschränkt, wo es so sicher ist, sondern Jesus kann uns auch weit nach draußen führen, immer wieder zu Stellen, wo wir vielleicht gar nicht erwarten, dass da Leben zu finden ist, wo aber möglicherweise schon Oasen da sind. Vielleicht Stellen, wo wir nicht erwarten, dass da etwas Gutes geschieht, dass Jesus schon am Werk ist, dass Menschen vielleicht schon diesen Hirten kennengelernt haben. Das alles werden wir nicht wissen, wenn wir nicht uns immer wieder auch zu den saftigen Plätzen führen lassen von Jesus, auch nach draußen führen lassen. Der zweite Punkt ist also die Tür. Kennen wir den Ort der Sicherheit und des Lebens? Nun ist es so, dass Jesus seine Schafe ja nicht aus einer Laune heraus oder aus Zufall heraus leitet. Er setzt sich für seine Schafe ein, weil er sie kennt und weil er sie bei sich haben möchte. Und das Bild von den Schafen, das eignet sich nicht nur aufgrund des historischen Hintergrunds so gut, sondern auch da arabische Schäfer in der Regel bekannt dafür sind, ihre Schafe wirklich gut zu kennen. In den 80er Jahren, ich meine, das ist nicht der einzige Zeitraum, wo das der Fall war, weil als es in den 80er Jahren Auseinandersetzungen gab zwischen den Palästinensern und Israel, da besetzte das israelische Militär einmal ein Dorf nahe Bethlehem und pferchte dann sozusagen als Besitz alle Tiere des Dorfes in der Mitte des Dorfes irgendwie ein, zusammen. Die wurden zusammengepfercht. Im Laufe der Woche kam dann eine Frau auf den verantwortlichen Offizier zu und bat ihn, ihr ihre Schafe zurückzugeben, da ihr Ehemann bereits gestorben war und sie sonst einfach keine weitere Einkommensquelle hatte. Und der Beamte antwortete dann, dass es unmöglich sei, aus dieser großen Menge an Tieren herauszufinden, welche denn ihre seien. Die Frau fragte daraufhin, ob sie die Tiere haben dürfte, wenn sie es schaffen würde, diese Tiere voneinander zu trennen. Also so, dass klar wird, welche ihre sind. Das wurde ihr dann erlaubt und die Frau holte ihren Sohn, der einige ganz einfache Töne auf seiner Flöte aus Schilfrohr spielte. Und sofort schauten die ersten Köpfe der Schafe nach oben. Und der Sohn spielte weiter und lief nach Hause, während die 25 Schafe dieser Frau ihm folgten. Sie hat es geschafft, weil diese Schafe die Melodie ihres Hirten kannten. Verse 4 bis 5. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Was ist das, was wir von Jesus kennen? Wissen wir, wie er ausschaut, weil andere ihn uns beschrieben haben? Ja, das ist Jesus. Wissen wir, wie er heißt? Benutzen wir einfach sein Wort gerne? Ja, genau, der Jesus, der wird mir schon helfen, das ist ja ein ganz guter Mensch. Weil wir das von anderen so gehört haben? Oder sagen wir, naja, wir wissen ja, was er so getan hat, steht ja hier drin, haben wir nachgelesen. Oder kennen wir ihn, weil wir den Klang seiner Stimme, die Melodie seines Liedes kennen in unserem Leben? Und natürlich ist das nicht leicht, herauszufiltern in dieser Welt, wo es so viele Stimmen gibt. Immer wieder die Frage, wie kann ich Jesus erkennen? Wenn ein Schaf aufwächst, dann lernt es die Melodie des Hirten nach und nach kennen. Das kann also nur ein Lernprozess sein. Dafür natürlich müssen wir verstehen, wie Jesus ist und dabei die Bibel studieren, hören, was andere, auch gelehrte Menschen dazu sagen, Theologen vielleicht, die was dazu gesagt haben. Wir müssen aber auch selbst darüber nachdenken und auch manch eigene Erfahrungen machen. Durch Gebet ausprobieren, kann ich diesen Jesus wahrnehmen in meinem Leben? Was kommen mir vielleicht für Bibelverse in den Sinn, wenn ich bete und Jesus frage, sich mir zu zeigen? Seine Stimme hören lernen, das ist ein Prozess, der sicherlich lange dauern kann. Manchmal verhören wir uns vielleicht auch, aber es lohnt sich, diese Stimme langsam kennenzulernen. Und es geht dabei nicht immer, das muss uns auch bewusst sein, es geht nicht immer um die klare Antwort, jetzt in diesem Moment für dein Leben. Kann es natürlich auch geben, aber es geht nicht immer um klare Worte, um ganz klare Anweisungen, jetzt tu dies und jetzt tu das. Das tut Jesus auch, aber im Laufe eines Lebens gilt es vor allem, die Melodie seiner Stimme wahrzunehmen und sehen zu können. Seine Liebe, seine Treue, seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, seine Sanftmut, seine Freundlichkeit und noch viel mehr, von dem wir lesen können in seinem Wort. Stimmt das überein mit dem, was ich bisher von ihm weiß? Wir sind einfach eingeladen, diese Stimme des Hirten kennenzulernen, immer wieder in unserem Leben, nicht nur hier im Gottesdienst unter der Herde, immer wieder. Kennen wir seine Stimme. Und zuletzt noch der Hinweis darauf, dass Jesus den Traum von einer großen, vereinten Herde hat. Er sagt, dass er Schafe hat, die nicht aus diesem Stall sind. Für seine Zuhörer damals war das ein klarer Hinweis, ein klares Indiz dafür, dass eben nicht nur Israel Jesus zum Hirten hatte oder haben würde, sondern dass auch die Heiden an allen möglichen Orten dieser Welt Jesus zu ihrem Hirten haben würde. Jesus führte das weiter, was Gott schon Abraham versprochen hatte, nämlich, dass er ein Segen für alle Völker sein würde. Und was, wie wir ja auch immer wieder in den letzten Monaten besprochen haben, seine Sehnsucht ist, dass Menschen aller Nationen ihn anbeten. Und für uns als Gemeinde heißt das, dass wir jetzt nicht nur einfach ganz viele Missionare aussenden müssen in diese Welt, auch wenn das natürlich nicht unwichtig ist. Im Gegenteil, es gibt noch viele Völker, die noch nichts von Jesus gehört haben. Sondern es stellt sich die Frage, ganz grundsätzliche Frage, ob wir offen sind für die Schafe aus anderen Herden. Gibt es bei uns in unserer Mitte nur das, was wir halt gewohnt sind, so wie das bei uns aussieht? Nur die Schafe, die irgendwie gut zu uns passen? Oder haben wir auch die Bereitschaft, diesen Stall zu öffnen, wenn Schafe durch diese Tür Jesus hindurchkommen? Und ich sage damit auf keinen Fall, dass ja jeder Mensch irgendwie zu Jesus gehört oder dass alles irgendwie da sein darf oder möglich ist. Meine Frage ist immer wieder, welche Einstellung haben wir und nach welchem, was ist das, was uns antreibt in unserem Handeln? Erwarten wir, dass andere genauso sind wie wir, die gleichen Hintergründe haben wie wir, bis ins letzte theologische Detail genauso glauben wie wir? Oder können wir es auch zulassen, dass Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen, aus anderen Denominationen, Menschen mit schwierigen Lebensgeschichten und Umständen, dass sie bei uns hier eine Herde, ein Zuhause finden, weil sie diesen guten Hirten gefunden haben oder vielleicht gerade auf dem Weg sind, ihn zu finden, zu suchen. Diese Gemeinde hier, die hat das in den Jahren ihres Bestehens immer wieder hervorragend praktiziert und gezeigt. Und ich möchte uns ermutigen, diese Worte Jesu, dass er auch diese Menschen, mit denen wir vielleicht gar nicht rechnen, dass er die zu sich führen möchte, dass wir die weiter ernst nehmen und lernen, dementsprechend zu handeln und zu leben. Diese Herausforderung gilt uns immer wieder, nicht nur gestern, nicht nur morgen, die gilt uns heute. Sie gilt nicht nur dir, sie gilt auch mir, sie gilt uns allen als Gemeinde. Jesus stellt diese Frage auf, wem wir wirklich folgen. Und er gibt dann ausreichend gute Argumente. Die Sicherheit, ein erfülltes Leben. Er verspricht, dass er sich selbst völlig hingibt. Jesus stirbt für uns. Und diese Argumente, die sollten eigentlich ausreichen, um uns zu ermutigen, diesem wirklich guten, treuen und starken Hirten zu folgen. Und ihm dürfen wir immer wieder vertrauen, wenn wir das möchten. Amen.